Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Atatürk wollte dann eine Bewegung in Gang setzen, dass man westliche Musik komponiert und spielt.
Politische Jubiläen und Kunst, keine so einfache Kombination. Der Dirigent Howard Griffiths sprach gerade über den Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Pascha, genannt Atatürk. In den nächsten Monaten wird diese Figur häufiger im Mittelpunkt stehen, denn der türkische Staat wird im kommenden Oktober 100 Jahre alt. Grund genug für Howard Griffiths und das Deutsche Symphonieorchester Berlin, Orchesterwerke aufzunehmen, die von türkischen Komponistinnen und Komponisten stammen. Volker Michael sagt herzlich willkommen. Im vergangenen Mai fand der erste Durchgang dieses Projekts statt mit Musik von Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey und Ulvi Cemal Erkin. Das sind drei Vertreter der Pioniergeneration, von denen Howard Griffiths gerade gesprochen hat. Außerdem können Sie in der Sendung hier das zweite Cellokonzert des türkischen Gegenwartskomponisten Fazıl Say hören. Howard Griffiths gibt einen allgemeinen Überblick über das klangliche Spektrum, was Sie hier erwartet.
Atatürk, er sagt zu diesen Komponisten, I'm going to send you to Europe as a spark. And you're going to come back as a volcano. Und tatsächlich, die kamen zurück, also die Saygun und Erkin und diese five Turkish composers, und haben eigentlich sofort tolle Werke geschrieben. Ich glaube, der Blick da war nach Europa. Also die Stil, die Komponisten, war eher europäisch, also deutsche Klangbild vielleicht, französische Klangbild vom Orchesterklang her, mit türkischen Elementen. Aber nicht sehr viel starke Einbindung, die türkische Rhythmus und die türkische Harmonien. Die neue Generation hingegen, die zum Teil gucken zurück. Wenn ich auf ein Fazıl Say denke, er guckt zurück zu die türkische Musik selber und benutzt sehr viel Rhythmus und Harmonie und diesen Aksak-Rhythmus benutzt er sehr stark in seinem Repertoire.
Als Funken wurden sie nach Europa geschickt, als Vulkane sollten sie zurückkehren, die jungen türkischen Komponisten, die Atatürk im Rahmen seiner Politik, die als Modernisierung gedacht war, nach Norden geschickt hatte. Ahmet Adnan Saygun aus Izmir ging 1928 nach Paris und studierte bei Vincent Dandy. Fortan stand er für den französisch geprägten Zweig der türkischen Orchestermusik. Er genoss die persönliche Gunst des Staatsgründers Atatürk. Der starb aber schon 1938. Wegen der Nazi-Politik waren einige deutsche Musiker in die Türkei emigriert. Das verstärkte die Präsenz deutscher Prinzipien im türkischen Musikleben. Auch das Werk aus dem Aufnahmeprojekt des Deutschen Symphonieorchesters Berlin mit Howard Griffiths ist ein sehr farbiges und kräftiges Werk. Ayin Raksi, ritueller Tanz heißt es.
Ich denke, es ist relativ Spätwerk auch. Saygun überhaupt hat Mühe, Fuß zu fassen im Konzertprogramm in Europa. In der Türkei wird er gespielt ziemlich oft, aber hierzulande kennt man ihn kaum. Finde ich ganz schade. Natürlich hat er ein deutsches Klangbild, aber auch mit französischen Elementen und türkischen Elementen auch. Und in diesem Werk zum Beispiel, es beginnt mit Clusters, es ist ganz modern eigentlich für seine Zeit. Und dann plötzlich in der Mitte taucht diese Darbuka auf mit diesem Rhythmus. Dann gibt es annähernd an die Schwarzmeer-Musik, also die Black Sea-Musik, wo die Comanche spielt. Das ist ein 7/6. Aber sehr schnell mit der Trompete und so weiter. Und das ist typisch türkischer Klangbild natürlich.
Ayin Raksi von Ahmet Adnan Saygun aus dem Jahre 1975 ist Musik, ganz im Stile einer brillanten, manchmal impressionistischen Orchesterkunst, virtuos und bewegt für die Interpreten. Deutschlandfunk Kultur produziert gemeinsam mit dem Orchester und dem Dirigenten eine kleine Serie mit türkischer Musik. Anlass ist der nahende 100. Gründungstag der Türkischen Republik. Im vergangenen Mai fanden die ersten Aufnahmen im großen Sendesaal im Berliner Haus des Rundfunks statt. Howard Griffiths kannte alle fünf Komponisten persönlich, die zur Pioniergeneration der türkischen Sinfonik gehören. Einem von ihnen hat er sogar einen Freundschaftsdienst erweisen können.
I knew Saygun, I worked with him. I know we had to bring cigars back for Nigel Kazimaxis. Meine Frau hat in London studiert. Sie hat ein Stipendium von der Stadt bekommen. Und jeden Sommer, als sie zurückkam, sie kriegt einen Brief von Nigel Kazimaxis, könnte sie bitte eine Box Puro bringen, also Zigarren bringen. Und ich vergesse nie, ich musste dann hinbringen zu ihm, er war immer sehr glücklich dann und dann sagte er, hey, ich schreibe Sie etwas jetzt. Also er hat sehr viel geschrieben.
Zigarren aus London für einen Altmeister der türkischen Sinfonik. Von Necil Kasım Aksis gehört ein Duo für Violine und Klavier zum Aufnahmezyklus, den Deutschlandfunk Kultur anlässlich des Gründungsjubiläums der Türkei durchführt. Dieses Stück werden wir zu einem späteren Zeitpunkt senden. Aksis studierte in Wien und in Prag und hat gemeinsam mit Paul Hindemith das Konservatorium in Ankara aufgebaut. Er galt damit als Vertreter der deutschen Schule in der Gruppe der Türkbeşireri. Zur frankophon geprägten Schule gehört neben Ahmet Adnan Saygun auch Cemal Reşit Rey. Er kam 1904 als Kind hoher osmanischer Beamter in Jerusalem zur Welt, wurde in Istanbul ausgebildet und ging schon mit seinen Eltern 1913 nach Genf und Paris. Später wirkte er in Istanbul, doch blieben seine Verbindungen speziell nach Frankreich eng. Howard Griffiths hat ein Werk von Cemal Reşit Rey ausgewählt, das von einer illustrativen, griffigen Farbigkeit geprägt ist. Denn die Enstaneler, die Impressionen, schildern Momente des Alltagslebens in Istanbul.
Sein Werk ist von ihm ein Frühwerk und hat fünf Bilder, also fünf Snapshots, we'd say, of life in Istanbul. So you have the fishermen pulling in the nets and the silver fish jumping in the nets, and you hear in the wind going blum blum. It's very effectful. Then you have the pigeons in the mosque, and you hear the pigeons warbling away, and then suddenly you hear a loud cry of prayer, and they all scatter. It's very effective. And then hat man die blinde Dillinger, she's a beggar woman, and she's coming with her stick, which is played by the bassoon. She gets nearer and nearer. Sie macht ein Klage und dann geht wieder weg. Und das hört man ganz genau. Es ist sehr, sehr schön gemacht, diese Bilder von Istanbul.
Also es ist wie ein Film.
Eigentlich schon, ja. Yeah. Oder Kartpostal, sage ich mal. Es ist wie ein musikalischer Kartpostal. Und er hat das in Frankreich geschrieben, vielleicht wieder mit ein bisschen Sehnsucht.
Die Fischer ziehen ihre Netze ein, der Fang zappelt darin, die Tauben sitzen auf dem Dach einer Moschee und fliegen plötzlich auf, wenn der Gebetsruf ertönt. Eine blinde Bettlerin macht sich mit ihrem Stock bemerkbar, sie singt ein Klagelied. Der Fantasie beim Hören dieser Impressionen aus der Weltstadt Istanbul sind keine Grenzen gesetzt. Howard Griffiths leitet das Deutsche Symphonieorchester Berlin in einem Aufnahmezyklus mit türkischer Musik. Der erste Teil fand vom 19. bis 21. Mai statt im großen Sendesaal des Berliner Hauses des Rundfunks. 100 Jahre existiert der türkische Staat jetzt. Das ist der Anlass für dieses Aufnahmeprojekt, das Deutschlandfunk Kultur begleitet und koproduziert. Groß war zu Gründungszeiten der Wunsch der türkischen neuen Eliten, auch kulturell den westeuropäischen Staaten ähnlich zu werden, weil man deren wirtschaftliche und militärische Potenz erreichen wollte. Das alte Osmanische Reich war zugrunde gegangen, inklusive seiner traditionellen Kultur, die im Bereich der Musik durchaus klassisch zu nennen ist. Die Religion sollte zurückgedrängt werden durch staatlich verordneten Laizismus. Die Kultur wurde insgesamt der westlichen angepasst. Die lateinische Schrift wurde adaptiert und auch in der Art, wie die Menschen zu singen und zu spielen hatten, kamen westliche Vorbilder stärker zum Tragen. Deshalb erhielten junge, hoffnungsvolle Talente Stipendien, um in Wien oder Paris Komposition zu studieren. Diesen Weg ging auch Ulvi Cemal Erkin. 1906 in Istanbul geboren, studierte er in seinen 20er Jahren in Paris, unter anderem auch bei der legendären Nadia Boulanger. Er etablierte sich dann in der Türkei als Klaviervirtuose und Komponist von eindeutig virtuoser, folkloristisch anmutender Musik. Er ist der bekannteste der fünf Vertreter der türkischen Gründergeneration. Sein Werk Köcekçiler, Tänze aus Köcekçi, hat auch das Deutsche Symphonieorchester Berlin schon öffentlich gespielt. Für den Aufnahmezyklus zum Staatsjubiläum hat Howard Griffiths ein eher unbekanntes Stück von Ulvi Cemal Erkin ausgewählt, den Symphonischen Satz, ein Werk vom Ende der 1960er Jahre. Der türkische Rundfunk hatte es bei Erkin in Auftrag gegeben.
Ich denke, man muss es einfach bekannt machen. Also das war eigentlich ein Grund, warum diese Werke ausgewählt haben, weil alle, auch die Erkin, ist nicht so oft gespielt. Es ist ein tolles Stück, dieser symphonische Böhm. Hat auch in der Mitte sehr starke türkische Rhythmus, aber die Anfang und die Schluss ist, könnte Ravel sein oder etwas ganz anderes. Es sind schöne Klänge.
Ulvi Cemal Erkin sieht für seinen sinfonischen Satz ein recht großes Orchester vor. Die verschiedenen Farben kostet er weidlich aus. Neben den Pauken gibt es 5 Schlagzeugspieler, 2 Harfen, dreifaches Holz und auch eine ungewöhnlich starke Blechfraktion mit 4 Hörnern, 3 Trompeten, 4 Posaunen und Tuba. Erkin geht nicht verschwenderisch mit diesen Mitteln um. Sein Werk hat viele stille, zauberartige Passagen, dann wieder dramatische Höhepunkte. Aufgenommen hat Deutschlandfunk Kultur diesen selten zu hörenden sinfonischen Satz am 21. Mai im großen Sendesaal im Berliner Haus des Rundfunks. Howard Griffiths ist der Dirigent und Initiator dieses Aufnahmeprojekts.
Die Art von dieser Musik ist schon fremd für ein deutsches Orchester, das ist so. Und das braucht immer ein bisschen Anlaufzeit, dass man diesen Rhythmus, wie man das interpretiert, dass man also die Dreier ein bisschen betont zum Beispiel am Ende. Und das braucht immer ein bisschen Zeit. Aber ich muss Kompliment an die Orchester, die haben das sehr schnell geschafft, diese Leichtigkeiten, diesen Rhythmus zu kriegen. Es ist nicht immer so einfach, weil das ist eine andere Klangwelt. Und die türkische Orchester natürlich haben das, es ist in ihrer DNA, aber dann hat man andere Probleme mit dort, vielleicht Intonationsprobleme oder sowas. Und hier hat wirklich alles gestimmt. Und ich habe die Orchester als Kompliment gesagt. Ich denke, vor allem die Erkin hat nie so schön getönt. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, wie sie das gemacht haben. Aber es ist eine Herausforderung für europäische Orchester, solche Repertoire zu spielen.
Also es ist einmal die Frage des Rhythmus und der richtigen Akzentuierung. Aber ich könnte mir vorstellen, auch dass gerade bei Musik wie Fazil Say darf es manchmal auch nicht zu korrekt klingen. Also es muss sauber sein, aber es muss eine gewisse Freiheit haben.
Ja, natürlich ist es wie Mozart. Mozart muss korrekt, sauber, gut phrasiert, aber trotzdem muss der Spirit da sein. Und ja, das ist auch nicht anders. Natürlich, ich sage immer, ein Orchester muss neue Repertoire zuerst verdauen, bevor sie das interpretieren können. Und das braucht eine Zeit. Man muss das ein paar Mal spielen und das wirklich verstehen, was gemeint ist. Und da kann ich ja hilflich sein als Dirigent. Und wenn man das verdaut haben, man kann das interpretieren. Und das bedeutet auch, dass dieser Schwung drin sein muss. Also nicht nur die Rhythmus und diese Harmonie und so weiter, sondern auch the spirit behind the notes. Aber das ist immer so. Ich meine, das, als Dirigent verlange das immer. Ist egal, welcher Komponist ich aufführe. Es ist sehr wichtig, dass die Spirit des Werks und Komponisten da ist.
Dieser Spirit ist aber auch bei, sagen wir, nehmen wir jetzt die 5 Pionierkomponisten, ist bei jedem auch anders.
Ja, natürlich, ja. Also jeder hat ein anderes Klangbild, eindeutig. Wie gesagt, Erkin fängt an, du wirst nicht denken, das ist ein türkischer Komponist. Man denkt, okay, das ist ein Französ oder, ja, man kann vielleicht nicht gerade platzieren. Dann in der Mitte ist das plötzlich türkisch. Und Saygun hat eher ein französisches Klangbild mit Clusters und man versucht das herauszuholen. Die 5 Snapshots von Jim Ray, die sind wirklich, jeder Satz hat eine andere Farbe, weil erzählt etwas anderes. Und das hat er sehr schön umgesetzt in der Orchestration und das müssen wir auch herausarbeiten. Aber das macht Spaß dran, das macht die Freude. Und ich glaube, die Orchester hat auch Freude gehabt an diesem Projekt, dass sie Werke kennen jetzt, die gut sind und kaum gespielt sind. Und Komponisten, die man nicht so oft trifft. Und wir freuen uns auf Herbst, wo wir andere Werke aufnehmen vom türkischen Komponisten.
Bis es soweit ist, gibt es hier in der Sendung Konzert im Deutschlandfunk Kultur noch das 4. Werk aus der Aufnahmesession im vergangenen Mai. Fazıl Say ist der wohl bekannteste türkische Gegenwartskomponist. Er ist wie sein Vorgänger Ulvi Cemal Erkin auch ein angesehener Pianist. Und er komponiert regelmäßig Solokonzerte für andere Instrumente. Vor einigen Wochen haben wir das Klarinettenkonzert Hayam mit Reto Biri als Solisten gesendet, Fazıl Say's 2. Cellokonzert mit dem Titel Şahmeran, Schlangengöttin, gehört nun zu diesem Aufnahmezyklus.
Natürlich, und wir haben einen tollen Solist gefunden für das, Jamal Aliyev. Er ist eigentlich aus Aserbaidschan, seine Eltern, aber seine Eltern arbeiten in Ankara als Musiker in der Bilket Orchester und er ist geboren in Ankara und gewachsen in Ankara. Und ich habe schon eine andere Serie mit ihm gemacht, Goltemann Cello Concerto habe ich schon aufgenommen, die erste. Und natürlich, er kennt diesen idiomatischen Klang, was Fazıl immer verlangt von den Musikern. Und es hat auch ein Perkussioninstrument, also Kudum, die sind kleinere Klostertrommeln und ein Waterphone, sehr wenig benutzt werden in Orchestern, aber gibt es besondere Farben zu diesem Werk. Und das geht ja auch über Geschichte, diese Chamberlain. Es ist eine ganz alte Geschichte. Es gehört eigentlich zu Tausend und eine Nacht, diese Geschichte. Und ist in verschiedenen Formen zu finden, in Persien, in Ägypten, in Türkei. Immer ein bisschen anders, aber diese Geschichte steht. Und die Cello erzählt diese Geschichte eigentlich. Und Fasel benutzt ja alles. Halbtöne, dieser Axaktrhythmus, er benutzt alles. Und es ist sehr schön, dieser Cello-Konzert, es passt sehr gut. Er benutzt ein bisschen diese Black Earth, diese Werk für Klavier, wo man in das Klavier greift und flugt die Stimmen quasi. Und das mag er auch auf die Cello jetzt. Also das sind viele Effekte von der Cello verlangt. Und das mag er sehr gut, die Aliyev.
Neben dem Solocello sieht Fazilsay also zwei Schlaginstrumente in solistischer Funktion vor, um den alten Mythos der Schlangengöttin zu erzählen. Die kleine Paartrommel Kudüm, die aus der Sufi-Musik stammt und in dem Werk oft wie eine Pauke klingt. Und das Waterphone, ein recht neues Mischinstrument aus Wassertrommel, afrikanischem Lamellophon und sogenannten Nagelgeigen. Das Cellokonzert über die mythische Figur Shahmeran hat zwei Teile, Shahmerans Paradiesgarten und der Verrat. Shahmeran hat einen Geliebten, einen Menschen, der ihr aber immer ähnlicher wird. Der verrät sie am Ende. Shahmeran soll getötet und gegessen werden, um den erkrankten Sultan zu heilen. Doch der Mythos erzählt, dass Shahmeran immer weiterlebt in ihren Töchtern, von denen es eine Menge gibt.